Ich sing jetzt nicht nochmal.
Ja, okay.
Das ist jetzt weg, Christoph. Okay. Sing das Lied.
Bernhard und Bianca, die Mäuse, Polizei.
Aber das ist doch gar nicht das vom ersten Teil.
Nein, das ist vom zweiten Teil, vom ersten Teil. Ganz ehrlich, vom ersten Teil, die Songs kann sich kein Mensch merken. Ganz ehrlich. Das ist wirklich so.
Ist eines der Probleme, die ich der Film hat.
Tausendmal
gegebenenfalls hat er auch mehr. Wir reden heute drüber. Hier bei Zwei Prinzessinnen reden über Disney. Intro ab.
Und die zwei Prinzessinnen sind Dominic Porschen, der mir gegenüber sitzt und sich gut vorbereitet hat, was auch in diesem Podcast bedeutet, er hat den Film angeschaut und versucht, nur einmal einzuschlafen dabei und nicht dreimal.
Ich bin gar nicht eingeschlafen dabei. Diesen unfassbar infamen Vorwurf macht übrigens mein Podcast-Mitbetreiber. Christoph Mathieu, Drehbuchautor und grundsätzlich Mensch, obwohl ich ihm mit so einer fiesen Aussage das Menschsein fast absprechen möchte. Und
Betreiber gefällt mir auch ganz gut, das Bezeichnen. Und dafür brauche ich den Menschen nicht.
Gebe als Strafe.
Für mich als Betreiber sind Menschen nur Ressourcen.
Ich überlege gerade, ob ich dir als Strafe die Inhaltsangabe aufsetze oder ob ich das nicht tue, damit du die nächste Folge Winnie Pooh, nämlich die Inhaltsangabe machen musst. Ich mach schnell die Inhaltsangabe. Ja, gibt so eine Rettungsmannschaft quasi bei der UNO, die treffen sich, oder UN, die treffen sich immer und schauen, wo ist denn gerade Hilfe nötig. Und es ist nämlich, die kleine Penny ist mehr oder minder aus dem Waisenhaus entführt worden und niemand weiß, weswegen. Eine Flaschenpost hat sie abgeschickt, sie ist den Mäusen in die Hände gefallen. Und nun machen sie sich auf, Bernhard und Bianca machen sich auf den Weg, nachdem Bianca, die Botschafterin aus Ungarn seltsamerweise, sich freiwillig erklärt und den Hausmeister Bernhard auswählt, zu suchen. Und es stellt sich heraus, dass Medusa eine ziemlich schräge, seltsame alte Penny entführt hat, um aus einer Höhle einen Diamanten zu holen. Das ist die Geschichte.
Ja, wunderbar. Du hättest am Anfang sagen können, dass die Rettungshilfsvereinigung grundsätzlich aus Mäusen besteht, sodass man in der Zusammenfassung zunächst denken konnte, es handelt sich um eine Rettungsorganisation, die Teil der UNO ist.
Und ich bin
sich dann
sehr
später
froh,
zu wundern, über welche Mäuse du redest.
Ich bin sehr froh, dass du das korrigierst. Da hast du völlig recht.
Genau, es geht darum, also das ist ja das Süße an dem Film, die Mäuse leben in einer Parallelwelt zur Menschenwelt, wie wir es schon in diversen Disney-Filmen hatten. Und in einem großen Mauseloch im Gebäude der UNO haben die Mäuse ihre Rettungshilfsvereinigung.
Und bei der Rettungsvereinigung ist mir direkt was aufgefallen, wo ich dachte, ihr habt Österreich und Wien jeweils als Botschafter da, aber Afrika, der ganze Kontinent, zählt als ein Land.
Die Rettungshilfsvereinigung, ne, das ist eine der die seltsamste Organisation.
Ja.
Sie gibt mir nur Rätsel auf, ganz ehrlich. Da kann ich jetzt gerne mal ausführlicher drüber referieren. Die Rettungshilfsvereinigung tagt ja quasi entsprechend, wie es die UNO tut. Das heißt, es kommen Vertreter aus zahlreichen Ländern, die darüber abstimmen, was in bestimmten Krisenfällen zu tun ist.
Und glücklicherweise ist in jedem Gepäck von jedem Einzelnen, der zur UN nach New York reist, eine Maus.
Wo wir jetzt schon wieder die Frage hatten, warum die eigentlich im Gepäck von Menschen anreisen, wenn sie später mit der Albatros Airline fliegen. Aber gut. Sie kommen also an.
Vor allem, wie kommen sie wieder zurück nach Ungarn? Also Bianca, die lebt jetzt für immer in New York mit Bernie.
Ja, vor allen Dingen kommen die aus der Türkei, aus Afrika, was ja ein Land ist, und aus allen Teilen der Welt, um dann gar nicht zu wissen, warum sie überhaupt berufen wurde.
Ja.
Weil die Flaschenpost, wegen der sie kommen,
die machen sie da
erst
auf. Es hätte auch einfach nichts sein können.
Und dann steht in dieser Flasche, genau, es hätte auch nichts sein können. Es hätte da draufstehen können, ich habe meinen Einkaufszettel rein.
Schade, Schokolade.
Hätte die Maus aus der Türkei gesagt, ja, danke schön. Dafür habe ich extra ein Visum beantragt. So. Und dann kommt die. Und dann steht da so, liebe Leute, wer hilft jetzt dem Mädchen Penny, das ja entführt wurde? Einer muss es tun. Bianca aus Ungarn meldet sich, die übrigens nur aus Ungarn ist, weil die Synchronsprecherin von Bianca eine Ungarin ist. Deswegen hat man dann das noch schnell geändert und dann ist sie statt einer Amerikanerin eine Ungarin.
Was eigentlich scheißegal ist.
Ganz richtig, so. Und die sagt dann, ja, ich mach das. Und daraufhin sagt der Chef der Hilfsorganisation, na, eine Frau, Gleichberechtigung ist ja schön und gut, aber alleine, das ist uns doch nicht so recht. Und dann sagt sie, ich nehme den Hausmeister mit, Bernhard. Wo man denkt so, ja, Moment mal, sind in dieser Hilfsvereinigung Profi-Retter drin? Und wäre das nicht verpflichtend, dass einer von denen die Mission macht? Und danach ist das entschieden.
Und warum will sie überhaupt Bernhard?
Ja, weil sie den, glaube ich, also das, weil sie den süß
aber findet. Aber also ohne Scheiß, das ist für mich der seltsamste Einstieg in eine Geschichte von all den Filmen, die wir bislang besprochen haben.
Ja, das ist tatsächlich ganz, ganz komisch konstruiert. Und dann fliegen sie los, um die Mission zu machen. Und man denkt sich so, ganz ehrlich, diese ganze Rettungshilfsvereinigung, das hättet ihr euch eigentlich auch sparen können. Ihr hättet auch einfach zwei Mäuse sein können, die eine
Flasche. Aber ohne Scheiß, der Film, also erstmal mit einem ellenlangen Intro, mit zwar schön gemalten Sachen, mit seltsamen Zooms in diese Bilder rein. Dann sehen wir nur ganz flott, wie Penny bei so Krokodilen so hookmäßig was ins Wasser wirft. Mäuse nehmen das und dann ist die Rettungsvereinigung und keine der Figuren wird auch nur irgendwie eine Sekunde eingeführt. Bianca ist halt da, Bernhard ist halt da, lass mal zusammen machen und bums, sitzen sie bei Albatros. Also genau. diesen Einstieg, das ist so abrupt.
Und
also
machen wir da rum.
Und sofort. Völlig unelegant. Also da muss ich sagen, da hat der Film hat echt gebraucht, dass ich da irgendwie reinkomme, weil ich dachte, Alter, ey.
Aber der Film hat
irgendwas aber
die Rettungshilfsvereinigung hat noch den Song, den ich mir merken kann, nämlich RETTUNG. Rettungshilfsvereinigung. Himmelwärts strebt das Herz und macht einen Freudensprung. Das ist das einzige Lied aus dem ganzen Film, das man sich merken kann, finde ich. Weil die anderen Lieder sind zwar schön, aber man merkt sie sich schlecht. Also ich finde, das ist der Film, der bisher die schwächsten Disney-Songs hat, oder?
Also ich habe mir tatsächlich auch keinen gemerkt, was auch fast daran liegt, dass ja die auch mehr oder minder nur im Hintergrund laufen.
Es ist auch der erste Film, wo die, Bambi war auch, bei Bambi war es auch so, aber wo die aus dem Off gesungen werden, ja, und nicht die Figuren richtig. Die Songs haben. Aber das ist ja schon auch ausfällig, dass das jetzt, wir sind jetzt in einer Ära angekommen, der Film ist von 1977. Und wir sind in einer Disney-Ära angekommen, wo wir keine Disney-Musicals mehr haben. Wo wir, wo es wirklich jetzt, man kann schon sagen, einen Genre-Twist eigentlich gibt.
Ja, und auch jetzt schon vorausschauend, also es wird nicht fröhlicher. Das ist schon ein sehr düsterer, ein sehr trauriger Film. Ich meine, wir reden darüber, dass die Penny, ein Mädchen aus dem Waisenhaus, irgendwo in den Sümpfen, in den Todessümpfen, mit irgendwie so einer alten Ische irgendwie abhängen muss, um irgendwie einen Diamant rauszuholen und die immer wieder gesagt bekommt, du wirst nicht adoptiert, weil du so klein und hässlich bist und dich niemand will. Und das ist schon, als Geschichte fand ich das hart und muss überlegen, dass ich, also diesen Film wird einer der letzten sein, die ich meinem Neffen zeige. Fand ich echt hart.
Vor allen Dingen, die noch einen sehr schmierig aussehenden Kompagnon hat, ne? Also Madame Medusa, die Antagonistin des Films. Also ich habe wirklich, das mit dem Diamanten kommt ja wirklich erst sehr spät vor in dem Film, ne? Also die das wird ja relativ spät erst aufgelöst, dass sie Penny entführt haben, um einen Diamanten aus einer Höhle irgendwo in den Sümpfen von New Orleans oder wo das sein soll, also die Todessümpfe. Und das sieht ein bisschen aus wie ein gruseliges New Orleans. Und sie haben das Mädchen nur entführt, damit dieses Mädchen für sie aus einer dunklen, tiefen Höhle einen Edelstein hochholt.
Ich muss jetzt einfach eine WhatsApp von dir vorlesen, weil du hast mir gestern, als ich ihn geschrieben habe, geschaut habe und ich meinte, oh, ich guck den, hast du mir geschrieben, aber ehrlich, im Subtext betreibt Madame Medusa doch auf dem Schiff einen Kinderpuff und Snoops ist der beste Kunde.
Ja, aber sie sehen doch wirklich so aus.
100%! Ich lese es ja nur vor.
Wenn man sich dieses anguckt und noch nichts von diesem Diamanten weiß, dann denkt man die ganze Zeit so, warum haben die das Mädchen entführt? Und es sieht alles so grauenhaft nach Schänderei aus.
Und der
das
Film
ist wirklich unfassbar.
Und das ist es aber auch für mich, was dann letztendlich die ganze Motivation des Films irgendwie schwach macht, weil es war völlig wurscht, sie hätten irgendwie jedes Kind nehmen können, woher wissen sie, dass da dieser Diamant ist? Also das wird irgendwie alles nicht richtig erzählt, sondern es steht dann irgendwie fest, dafür ist sie da, dafür haben sie irgendwie entführt, aber warum und weshalb, das bleibt irgendwie alles ziemlich offen.
Ja, aber dafür, aber die Stimmung, die der Film dann schon hat, ist ja schon, die ist ja schon nicht schlecht. Also wenn man, wenn sie dann einmal auch dann in den Todessümpfen dort angekommen sind und dann hast du diese schaurigen Krokodile und diese überdrehte Frau und Penny ist doch auch als Figur auch richtig schön erzählt. Das ist doch auch eine, ein richtig schön beobachtetes, schön erzähltes Mädchen, das einem ans Herz geht oder nicht. Was, da hat sich das völlig kalt gelassen.
Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Ich meinte jetzt auch eher die Motivation Medusa. Also was soll diese ganze Situation und wo kommt die her? Das muss man halt dann irgendwann einfach so kaufen, dass es so ist, wie du es dann gerade siehst.
Als
aber
Kind habe ich das nicht hinterfragt.
Das wird nicht wirklich eingeleitet, also da gibt es nichts. Was interessant ist, das ist dir aufgefallen, dass der Teddybär von Penny quasi Winnie Pooh ist.
Mhm.
Hast du es auch aufgeschrieben?
Sieht ein bisschen so aus, ne?
Das ist Winnie Pooh.
Und ja, ist dir aufgefallen, dass Medusa quasi
dieselbe Stimme hat? Was ist sie?
Ja, die ist ja.
Die ist Cruella de Vil.
Die ist ein bisschen
Cruella de Vil. Ich meine, die fährt genau. Genauso Auto wie Cruella de Vil. Das haben sie auch wieder wieder kopiert.
Die wollten nämlich tatsächlich, war der ursprüngliche Plan, Cruella de Vil wieder zu reaktivieren. Also, dass sie Ben und Bianca gegen Cruella de Vil kämpfen müssen. Dann hat man sich relativ spät im Prozess wieder entschieden, es doch nicht zu tun. Hat dann aber einfach Madame Medusa über Cruella de Vil, über die für Cruella de Vil geskripteten Szenen gepackt. Und
das
deswegen,
merkt man total.
Das merkt man total, auf jeden Fall.
Also, ich meine, sie hat ja sogar dieselbe Synchronstimme in der deutschen Fassung. Und ja, die Animationen sind an einigen Stellen ähnlich. Sie stapft ähnlich rum. Und das würde wiederum auch nochmal erklären, warum ihre Figur auch quasi nicht eingeführt wird, weil wenn sie auf Cruella geschrieben ist, quasi 101 Dalmatiner, sie ist sowieso gierig, sie will immer nur irgendwie was haben. Das wäre tatsächlich jetzt rückblickend auch für den Film sinnvoller gewesen. Der würde so besser funktionieren, wenn es auch einfach wieder Cruella wäre.
Aber sie haben ganz schönes Glück, die beiden Mäuse, Bennett und Bianca, dass Madame Medusa zuerst in New York ist, ne? Um dann lautstark anzukündigen, wo sie jetzt hinfliegt, um Penny zu treffen. Und
ja, das sind auch jetzt nicht die krassen Detektive, die halt einfach nur, das funktioniert nicht so. Also deswegen meine ich, ich komme da überhaupt nicht so richtig rein und du hast wiederum recht, ab den Sümpfen. Da ist man dann da jetzt halt irgendwann und dann akzeptiert man es auch. Das ist jetzt die Geschichte.
Und da sind doch auch süße Figuren, Libellchen.
Ganz toll. Ich habe mich auch totgelacht, als die Krokodile machen, die Orgel spielen.
Das ist eine fantastische Szene. Ne? Also die Krokodile drücken Tasten auf einer Orgel, um die Mäuse aus den Orgelpfeifen rauszuholen.
Also das ist meine Lieblingsszene.
Ja, doch, das kann ich sehr gut verstehen. Ich finde aber auch tatsächlich ist beeindruckend, wie düster der Film wirklich dann wird, ne? Also dass die dann wirklich in dieser Zeit bei Disney sagten, okay, wir müssen jetzt hier mal, man hat schon fast das Gefühl, erwachsener werden, Märchenhaft vergessen.
So ein ziemlicher Realismus drin.
Ja, man hat das Gefühl, dass du vielleicht in dieser Zeit, also dass es damals zum Zeitgeist halt gehörte, dass Märchenfilme und Märchenstories ein bisschen out waren, dass man jetzt da mal einen anderen Ton anschlagen musste. Und da geht man ja wirklich so weit, dass diese ganze Szene, wo dann Bernhard und Bianca und Penny in dieser Höhle sind, dass der Diamant geborgen werden soll, ja unfassbar düster und auch spannend ist. Ne? Also, dass der Diamant auch in einem Skelettkopf festsitzt, wo die ganze Zeit versuchen, den durch die Augenhöhlen des toten Menschen rauszuziehen. Und damit
die
einem
Flut
Säbel
immer explodiert, quasi da so reinprasselt.
Das ist schon eine beeindruckende Szene. Und dieser ganze Stil und auch diese ganze Art von Storytelling, die hat ja quasi so Animationsfilme der 80er Jahre schon vorweggenommen, die von Don Bluth gemacht wurden. Das ist einer der Zeichner, der bei Bernhard und Bianca dabei war und der wurde später halt sehr groß durch Filme wie Pfeifel der Mauswanderer und Einem Land vor unserer Zeit. Und ich finde, das merkt man tatsächlich, dass diese Art des Animationsfilms da entstanden ist und dann in den 80ern dann quasi zur Blüte getrieben wurde, weil in den 80ern war es ja auch dann teilweise so, also gerade Anfang der 80er, dass Disney gar nicht mehr so groß tonangebend war, sondern tatsächlich die Filme von Don Bluth, der wie gesagt bei Ben und Bianca mit dabei war, eigentlich die größeren Hits waren, wie eben Pfeifel oder In einem Land vor unserer Zeit und so weiter. Also ist der Film schon tatsächlich ein Stück weit stilprägend und war auch tatsächlich ein Sorry, jetzt habe ich mich. Jetzt schnürt mir irgendwer die Kehle zu.
Ui, das ist vielleicht Wolfgang Reitermann. Die
Rettungsvereinigung.
Oh nein, willst du was trinken? Boah, richtiges Drama hier in der Folge.
Na, zum Glück waren hier gerade zwei Mäuse und haben mir ein Glas Wasser gebracht.
aber gehört ja auch zu den einer der erfolgreichsten Filme überhaupt.
Ganz richtig, das war ein unfassbarer Hit. Erfolgreichster Start eines Animationsfilms bis dahin.
Ja, und er gehört immer noch zu den, warte, ich versuch's gerade rauszusuchen, wie viele Besucher der tatsächlich gemacht hat und was das auch heute immer noch für ein überkrasser Hit ist. Ich meine, das war der meistbesuchteste Film im Jahr 1977.
In einem Jahr, in dem auch Star Wars anlief, oder wie?
Nee, aber es war das Jahr mit James Bond, der Spion, der mich liebte. Rocky Horror Show, Rocky Horror Picture Show kam da ins Kino und tatsächlich hat Bernhard und Bianca, der damals auch von Fox vertrieben wurde, es gab nämlich noch gar keinen richtigen Disney-Vertrieb.
Buena Vista gab es doch schon.
Auf jeden Fall hat Fox den in Deutschland vertrieben und hat 7,7 Millionen Besucher gemacht in der Erstauswertung und dann in zwei weiteren Wiederaufnahmen noch Besucher gemacht, dass der fast 10 Millionen Besucher hat, 9,8 Millionen. Und das muss man erstmal schon mal bringen. Aber ja, ja, Wolle hat Reitermann der, hat Hits gemacht.
Der Film hat damals auch den Zeitgeist getroffen. Das muss man halt sagen. Der war für das Genre Animationsfilm dann auch entsprechend stilprägend. Und das kann man dem nicht absprechen. Er hat nicht das, er ist natürlich nicht so erzählt, wie man das jetzt klassischerweise sich von einem Disney-Film erwartet. Dafür ist er wirklich zu düster. Ist einer Detective-Story deutlich näher als einem Märchen. Das sind schon alles Besonderheiten. Und man muss natürlich auch sagen, der einzige von den großen Disney-Meisterwerken, der ein waschechtes Sequel bekommen hat. Also nicht dieses Direct-to-DVD-Sequel, sondern mit Bernard Bianca Anfang der 90er dann ein richtiges Kino-Sequel. Ne?
Was sich auch so ein bisschen anbietet. Ne? Du hast so zwei Retter, die unterwegs sind, so Bond-mäßig, Detektiv. Ja.
Ja, die Figuren sind ja auch cool, ne? Die Patente Bianca, Geheimagentin, der Bernhard, der ein Hausmeister ist und sich selber ein bisschen unterschätzt. Das hätte man doch eigentlich noch mehr bespielen können, dieses Humorpotenzial, was sich da bietet. Das kommt erstaunlich wenig dann doch in dem Film vor.
Ist übrigens abgefahren, dass ich erst den zweiten Teil auch als erstes gesehen habe. Also ich kannte als Kind habe ich nur das Känguruland geschaut.
Ja, du hast und den habe ich erst mal gesehen, Ben und Bianca, diesen.
Ich glaube, ich habe den vor ganz vielen Jahren schon mal gesehen, aber alles vergessen. Aber so in der Kindheitserinnerung habe ich sehr häufig die Geschichte in Australien gesehen. Und daher kam mir der jetzt, ich bin gespannt, wenn ich den jetzt nochmal schaue, kam mir der einfach runder in der Gesamterzählung vor.
Ja, der ist auch aufwendiger natürlich und der ist auch noch ein bisschen moderner. Aber das ist, ja, trotzdem ein Stück weit gehört mein Herz Bernhard und Bianca auch, weil alleine schon wegen dem Albatros, das ist einfach sensationell. Diese Sequenz habe ich als Kind gefeiert. Der Albatros, der den Sturzflug in die Schluchten von New York macht und dann eine Bruchlandung erster Güte hinlegt. Vor allen Dingen, es ist ja auch wirklich erstaunlich, dass die Tiere, die im Sumpf leben und den Mäusedetektiven später helfen, die kennen ja den Albatros. Das heißt, da scheinen sehr viele Linienflüge hinzugehen in diese Sumpflandschaft. Man wundert sich wirklich, was da in der Mäusewelt, was da abgeht und wer da wen kennt. Weil die fliegen ja auch sehr, sehr lange, ne? Immerhin lange genug, um sich sehr nahe zu kommen, Ben und Bianca. Sie lassen jedenfalls nicht viel Zeit vergehen, direkt in der Sardinenbüchse auf dem Rücken des Albatros ein bisschen rumzumachen.
Ja, was ein ganz süßes Ende letztlich darstellt.
Wegen der Sequenz hat der Film übrigens auch mal eine Weile lang, nicht verboten, aber hatte ein paar Jugendschutzdebatten. Und musste leicht verändert werden. Es ist nämlich so, dass die Animatoren aus Gag in die Flugsequenz, also wenn der Albatros noch durch New York fliegt, hatten die aus Gag im Hintergrund ein Poster von einer nackten Frau an eine Häuserwand gemacht.
What?
Und zwar nur 2 Frames lang. Das heißt, man konnte es unmöglich mit dem bloßen Auge erkennen. Aber wenn du es auf der Videokassette später an der richtigen Stelle pausiert hast, hast du es gesehen Und das war dann schon Grund genug für die Jugendaufsicht zu sagen, wenn das so ist, dann kriegt der Film jetzt die Jugendfreigabe entzogen. Und deswegen müsste Disney diese 2 Frames noch bereinigen.
Gibt's sie noch irgendwo? Ich hab's gerade gegoogelt. Bernhard, nackte Frau Bernhard und Bianca, da sieht man's wirklich.
Ja, genau, richtig. Aber sie ist nur oben rum nackt. Man sieht,
aber wer kam denn auf die Idee, damals in dem Zeichentrickfilm in New York eine nackte Frau in so ein Fenster zu malen? Wolfgang.
Da hat der voll nichts mit zu tun gehabt. Da hat dieser junge Geist Don Blass sein Unwesen getrieben.
Aber ich bin gespannt, wie der Film bei euch ankommt, weil ich habe der ganzen Sache jetzt nicht viel mehr beizutragen.
Ich auch nicht, außer dass ich sage, von mir gibt's einen Daumen schräg zur Seite hoch. Und ja, dass man dich natürlich nicht mit einem Cruella de Vil Copycat glücklich machen kann. Tja. Das war nicht anders zu erwarten.
Aber ich habe dafür eine Weisheit. Weil am Ende geht's ja darum, es ist ja schön, wenn es dich glücklich macht. Man weiß ja nicht immer, was ist jetzt richtig. Und für dich war der Film gut, für mich nicht so. Aber es gibt viele Wege, die man im Leben gehen kann. Richtig ist immer der, der dich glücklich macht.
Und mich machen alle Frauen glücklich.
Ja, genau.
Machen alle Filme glücklich, in denen nackte Frauen vorkommen. Mm-hmm. Auch wenn sie nur 2 Frames lang zu sehen sind.
Mm-hmm.
So.
Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. In der nächsten Folge geht es um Winnie Pooh. Und ich kann euch jetzt schon ankündigen,
der
dass Christoph Mathieu die Inhaltsangabe besprechen wird. Wir hören uns bald wieder.
Tschüss. Macht es gut. Tschüss.